Vielen Dank, liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde. Die Rede vom Oberbürgermeister Geisel fand ich sehr beeindruckend. Die Worte aus dem Munde von einem Sozialdemokraten gibt ein wenig Hoffnung. Leider ist die politische Elite der SPD ganz anderer Auffassung.
Ja.
Und da wünsche ich mir sehr viel mehr Druck, auch der SPD-Basis und der Grünen-Basis, gegenüber ihrer Parteispitze und gegenüber ihren Fraktionen. Nämlich eine Friedenspolitik zu betreiben, so wie Oberbürgermeister Geisel das gerade auch angemahnt hat. Ich möchte zum Thema Fluchtursachen insgesamt etwas ausholen. Außenminister Steinmeier wird nicht müde zu erklären, die Welt sei aus den Fugen geraten. Ich habe mich gefragt, was ist da aus den Fugen geraten? Ja, seine Welt, ihre Welt, die Welt in Berlin, in Brüssel und in Washington, die ist aus den Fugen geraten. Für viele andere auf dieser Welt ist die Weltordnung schon lange aus den Fugen geraten, nämlich nach 1990. Zu einem Zeitpunkt, als der Kalte Krieg zum Glück zu Ende ging und der Westen die Chance nicht genutzt hat, eine friedliche Welt zu befördern. Eine Welt zu befördern, in der Freihandel nicht zur Verarmung von Staaten und Gesellschaften führt. Nein, man hat den Sieg im Kalten Krieg genutzt, um die eigene Vormachtstellung auszubauen. Die westliche Weltordnung ist für viele Menschen auf dieser Welt eine Weltunordnung seit 1990. Es ist eine Weltunordnung, die mit Gewalt herbeigeführt worden ist. Es gibt Interventionen wie Wurst am Fließband. Staaten werden zerschlagen wie Sudan oder militärisch zerschlagen wie Jugoslawien. Irak, Afghanistan, Libyen, Somalia und auch Syrien freuen sich eines Regime-Changes, weil diese Regierungen nicht willig waren, sich den westlichen Vorgaben unterzuordnen. Was aus den Fugen geraten ist, liebe Friedensfreunde, ist ihre Welt. Die monopolare Weltordnung ist aus den Fugen geraten, aber nicht die Weltordnung, die andere sich wünschen. Hierzu gibt es drei Entwicklungsmomente. Das erste ist die in der Tat sich herausbildende multipolare Weltordnung. Die BRICS-Staaten als Staatenbündnis, aber auch in sich selbst, beanspruchen auch auf der Welt mitreden zu können. Sie akzeptieren die Dominanz von Washington und Brüssel nicht mehr. Es gibt aber auch neue Machtzentren auf der Welt, die nicht mehr staatliche Akteure darstellen, sondern nichtstaatliche Akteure. Blockupy, NGOs, Terrornetzwerke, international agierende Konzerne. Das heißt, es gibt nicht mehr nur staatliche Akteure, die global agieren, sondern auch nichtstaatliche Akteure, was zu einer Unübersichtlichkeit in der Weltordnung führt. Und diese Unübersichtlichkeit macht den westlichen herrschenden Klasse sehr zu denken, weil sie die Welt nicht mehr kontrollieren können, so wie sie es in den letzten 25 Jahren gewohnt waren. Und das ist auch gut so. Es gab eine interessante Rede von Außenminister Steinmeier im Dezember zum Syrien-Einsatz der Bundeswehr. Da sagt er im Deutschen Bundestag, also wir müssen ja jetzt mit den Russen reden, seitdem die Russen in Syrien militärisch aktiv sind. Was hat er damit gesagt? Andere Staaten können nur dann mit uns reden, wenn sie militärisch potent sind und diese auch zeigen. Also dass eine größere Kapitulation gegenüber zivilem Gedenken, gegenüber Zivilisation kann man kaum ausdrücken. Das ist Anachronismus pur. Wenn Militär immer noch als die stärkste Währung der Diplomatie verstanden wird, dann haben wir vieles nicht verstanden im 20. Jahrhundert. Und das hat er damit gesagt. Und der Punkt ist, Russland hat Militär eingesetzt und Russland ist jetzt auf der Weltbühne und der Westen muss mit Russland gemeinsam verhandeln über Syrien. Das hätte man auch anders haben können. 2012 hätte man nicht bei 250.000 Toten, sondern bei 10.000 Toten schon Stopp sagen können. Und der Westen wollte es nicht, weil sie den Regime-Change gegen Assad wollten. Und dafür waren sie bereit, über Leichen zu gehen. Und die haben sich angehäuft. Das zweite Entwicklungselement ist die westliche Gewaltpolitik im Mäntelchen von Menschenrechten und Demokratie gegenüber dem globalen Süden. Und diese schlägt nun als Bumerang zurück. Wir sehen die Attentate in New York 2001, London, Madrid, Paris und Brüssel jüngst. Wir sehen, die Abstände zwischen Attentaten werden kürzer, sie werden intensiver. Wir vergessen aber, dass westliche Gewaltpolitik im globalen Süden weit mehr als 1 Million tote Zivilisten hinterlassen haben. Es gibt eine Studie der IPPNW, also der Internationalen Ärzte, für die Verhütung des Atomkrieges. Diese Studie wurde im Jahre 2015 veröffentlicht mit dem Titel Body Count. Darin wird festgestellt, an 3 Staaten, Afghanistan, Irak und Pakistan, im Zeitraum von 2005 bis 2015, dass 1,3 Millionen Zivilisten in diesen Staaten durch westliche Bomben getötet worden sind. 1,3 Millionen Zivilisten. Wer redet darüber hier? Diese Toten gibt es nicht. Haben deutsche Medien zu besten Sendezeiten darüber berichtet? Nein. Um 7:45 abends zur besten Sendezeit läuft Rosamunde Pilcher oder Um Gottes Willen oder Deutschland sucht den Superstar. Aber nicht, dass 1,3 Millionen Menschen allein in diesen Ländern ja von 10 Jahren umgebracht worden sind. Das dritte Entwicklungselement. Die Flüchtlinge, Menschen, die vor Krieg und Armut vor der südlichen Halbkugel nach Europa fliehen, nach Westeuropa fliehen, nach Deutschland fliehen. Auch das ist ein Bumerang westlicher Politik. Der Westen hat seit Anfang der 90er Jahre sehr intensiv mit Hilfe politischer, militärischer und ökonomischer Instrumente die Lebensgrundlage von Millionen von Menschen zerstört. 2015, 2016 sind die Jahre, wo wir diesen Bumerang von Menschen zurückbekommen, die sagen, wenn ihr unsere Heimat zerstört, kommen wir zu euch. Und das ist auch gut so. Über 1,2 Millionen Menschen sind allein im Jahre 2015 nach Deutschland gekommen. Es sind, um Fluchtursachen zu nennen, in erster Linie Kriegsflüchtlinge. Syrien, Irak, Afghanistan, Libyen, Somalia, Serbisch-Provinz Kosovo. Auffällig ist, dass alles in Länder und Regionen, die sich der westlichen Kriegspolitik durch westliche Kriegspolitik heimgesucht worden sind. Das sind Staaten, die sich der westlichen Politik nicht unterworfen haben. Daher wurden sie mit Bomben beglückt, wurden die Regime gechanged, wie man so schön sagt. Es ging vorgeblich um die Installierung westlicher Demokratie, Freiheit und Menschenrechte. Nur der westliche Kultur- und Demokratieimperialismus tötet Millionen von Menschen. Und diese Toten sind dem Westen gleichgültig. Wenn ein Interventionsprojekt, wie so häufig, schiefgelaufen ist, dann heißt es, naja, beim nächsten Mal machen wir es besser. Lessons learned. Wir haben aus den Fehlern gelernt. Aber die vielen Toten und Verletzten werden sich dafür bedanken, dass nicht das Ende, dass nicht die Lehre daraus ist, damit aufzuhören, sondern mit einer veränderten Stoßrichtung weiterzumachen. Für die nächsten Kriege. Es handelt sich eben nicht um Demokratie, um Menschenrechte. Es handelt sich um geopolitische und geoökonomische Hegemonialkriege, die der Westen betreibt. Denn wenn Demokratie und Menschenrechte durchzusetzen wären, warum fangen wir nicht bei unseren Freunden an? Mir fallen da einige ein. Die Türkei mit Erdogan, die Kurden schlechter. Saudi-Arabien, Kopf-ab-Diktatur. Bahrain, Katar, Jordanien, Kuwait. Alles erzreaktionäre Feudalsysteme und ziemlich beste Freunde des Westens. Warum beginnen wir nicht dort? Wenn es um Menschenrechte geht, wenn es um Menschenrechte geht, wie so häufig gesagt wird, warum bekämpfen wir nicht die Fluchtursachen, sondern die Flüchtlinge? Nichts anderes ist EUNAVFOR MED, die EU-Mission im Mittelmeer, um Flüchtlinge seeseitig, wie es so heißt, seeseitig abzudrängen von Europa, also wieder aufs offene Meer hinauszuschicken. Nichts anderes ist die NATO-Ägäis-Einsatz, um Aufklärung gegen Flüchtlinge zu betreiben, damit sie in die Türkei wieder abgeschoben werden können, die wiederum die Flüchtlinge woanders hin abschiebt. Nichts anderes ist der Pakt der Europäischen Union mit Erdogan. All das zeigt, dass die sogenannten und viel zitierten europäischen Werte hier demaskiert werden. Sie sind nichts anderes als moralische Instrumentarien. Und im Übrigen der Hauptverantwortliche für die Flüchtlingspolitik und das Flüchtlingsphänomen sind doch die USA im Geleit der europäischen Staaten. Wir unterstützen doch die Politik der USA, politisch, militärisch. Ich frage mich aber, warum die USA nur 15.000 Flüchtlinge aufnehmen. 15.000 Flüchtlinge. Das schafft Griechenland in der Mittagspause, 15.000 Flüchtlinge. Und warum kritisiert die Bundesregierung, warum kritisiert die Europäische Union nicht diese Flüchtlingsnichtaufnahme der USA? Warum schweigen wir darüber? Um es mit den Worten von Merkel zu sagen, unter Freunden geht sowas gar nicht, doch es geht. Und warum geht es? Weil das der Preis ist für eine Großmacht im Werden. Wir kritisieren die USA nicht, weil Deutschland sich erhofft und auch zu Recht erhofft, durch das Mitfahren im Kielwasser der US-Amerikaner selber mehr Machtpolitik betreiben zu können. Deshalb schweigen wir. Eine weitere Fluchtursache sind die Rüstungsexporte. Sie dienen ökonomischen Interessen, aber auch strategischen Interessen. Deutschland ist weiterhin einer der führenden Rüstungsexporteure auf der Welt. Das Jahr 2015 ist wieder ein Rekordjahr. Die Bundesregierung bewilligte im Jahr 2015 auf Anfrage der linken Fraktion Ausfuhrgenehmigungen im Wert von 12,81 Milliarden Euro. Das sind Einzelausfuhrgenehmigungen im Wert von 7,85 und Sammelgenehmigungen im Wert von 4,96 Milliarden. Also über 12 Milliarden, fast 13 Milliarden Euro allein für den Export von Rüstung. Geliefert wird, was gewünscht wird, egal ob Demokratie oder Diktatur, Hauptsache die Kohle stimmt. Wie blutig, wie man mit Blut Geschäfte macht, da kann die deutsche Industrie ganze Lieder von singen. Da ist sie sehr gut. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Rüstungspolitik und die Rüstungsexporte weiterhin zur massiven Destabilisierung des globalen Südens beitragen. Wir fordern den sofortigen Stopp aller Rüstungsexporte und nicht nur in den Süden, sondern auch gegenüber unseren Partnern in Washington, in Brüssel und Paris. Unsere Militärministerin von der Leyen ist der Auffassung, dass zwischen 2017 und 2030 weitere 130 Milliarden Euro für die Bundeswehr erforderlich seien. Also das heißt, weitere 130 Milliarden Euro, die verschwendet werden, unsere Steuergelder, die verschwendet werden fürs Militär, statt für Gesundheitspolitik, statt für Bildungspolitik, Umweltpolitik oder Entwicklungszusammenarbeit. Die Bundeswehr soll auch personell wieder etwas aufgestockt werden. 10.000 bis 15.000 Soldatinnen und Zivilbeschäftigte. Denn die Bundeswehr sei personell unterausgestattet und mangelhaft ausgerüstet. Ich kann nur sagen, das liegt vielleicht daran, dass es zu viele militärische Verantwortungsübernahme ist, die dazu führt. Wie wäre es denn mal mit ziviler Verantwortungsübernahme? Jährlich sterben etwa 40 Millionen Menschen, bis zu 40 Millionen Menschen Hungertod weltweit. Da könnte man sich wirklich austoben als deutsche Zivilmacht, indem man Gelder dorthin steuert, damit Menschen Nahrung haben. Mir kann niemand erklären, warum der Hungertod weniger grausam sein soll als der Kriegstod. Aber in den Augen der Herrschenden ist der Hungertod selbst verschuldet. Ich habe vor wenigen Wochen im Verteidigungsausschuss Frau von der Leyen doch gebeten, eine Synopsis zu erstellen. Und zwar soll sie mal darstellen, es ist ja so, dass die NATO fast 1 Billion Euro Militärausgaben pro Jahr hat. Also nicht in 10 Jahren, sondern einem Jahr fast 1 Billion Euro. Und Russland etwa 85 Milliarden. Das heißt, die NATO-Staaten haben insgesamt 11-mal so viel Rüstungsausgaben und Militärausgaben wie Russland. Also 1:11. Ich habe Sie gebeten, noch mal eine Synopsis zu erstellen über die militärischen Fähigkeiten Russlands und der NATO, damit wir als Parlamentarier auch mal beurteilen können, ob die neuen Forderungen von mehr Geld, die Forderung nach neuen Waffensystemen, die Planung, die Ostflanke der NATO zu verstärken, ob das überhaupt gerechtfertigt sei. Sie hat diese Bitte von mir verneint und lakonisch gesagt, ich könnte mir doch bei meinen Freunden in Moskau die Informationen holen. So wird er mit kritischer Position umgegangen, wenn man Grundsatzfragen stellt, wenn man fragt, wie sind eigentlich die Kräfteverhältnisse? Welcher Popanz wird hier aufgebaut? Können Sie das überhaupt mit Zahlen unterlegen, was Sie hier sagen? Das Ergebnis ist, dass man verhöhnt wird. Die Auslandseinsätze. Da haben wir im Jahre 2013 eine kleine Anfrage gestellt. Das heißt ja immer, Deutschland würde noch zu wenig militärische Verantwortung übernehmen. Zwischen 1990 und dem Jahre 2013 gab es 46 Auslandseinsätze. Also in 23 Jahren 46 Auslandseinsätze. Der Kostenpunkt, man nennt das einsatzbedingte Zusatzkosten, wurde mit 17 Milliarden Euro beziffert. Ich halte das für viel zu niedrig, aber nun gut, nehmen wir das mal als feste Zahl. Vor wenigen Wochen haben wir erneut diese Anfrage gestellt im Deutschen Bundestag an die Bundesregierung. Mittlerweile sind es schon 55 Einsätze und die Zahl ist immer noch 17 Milliarden Euro. Das sind zwei interessante Dinge, die sich daraus ergeben. Das eine ist, ob schon zwei Jahre später, ob schon 9 Einsätze mehr, haben die wohl kein Geld gekostet. Waren die wohl zum Nulltarif? Das erklärt sich auch ein bisschen dadurch, dass die Bundesregierung nicht in der Lage ist, alle Kosten der Auslandseinsätze zu ermitteln. In 8 Einsätzen sagt sie, die Kosten seien nicht mehr ermittelbar. Ja, was machen die denn? Sie schmeißen unser Geld raus für Militäreinsätze und wissen nicht mehr, wofür sie es ausgegeben haben. Das können sie nicht beziffern. Diese Auslandseinsätze haben insgesamt 106 tote Bundeswehrsoldaten mit sich gebracht. Es gibt aber keine Auskunft über die Vielzahl der getöteten Zivilisten durch die Bundeswehr, durch die NATO oder die Europäische Union. Tote Zivilisten interessieren die Politik nicht. Zur Erinnerung, mindestens 1,3 Millionen alleine Irak, Pakistan, Afghanistan im Zeitraum 2005 bis 2015. Das beste Beispiel, wir alle erinnern uns noch 2009, das sogenannte Kunduz-Massaker, als 2 Tanklaster in Kunduz auf Geheiß des Oberst Klein bombardiert wurden mit 142 oder 146 getöteten Menschen, zumeist Zivilisten. Die Linke hat seinerzeit, einige Wochen später, im Deutschen Bundestag im Plenum Plakate hochgehalten mit den Namen der getöteten Zivilisten, um diesen auch zu gedenken. Was ist geschehen? Der Bundestagspräsident Lammert hat uns rausgeworfen aus dem Bundestag, aus dem Plenum. Das heißt, man ist nicht bereit, auch nur ansatzweise den getöteten Zivilisten gegenüber eine Gedenkminute einzureichen. Man will es nicht. Man gedenkt nur deutschen Soldaten. Und ich glaube, es ist unsere Pflicht, auch hier und jetzt vielleicht eine Minute zu gedenken. Lassen wir uns eine Minute gedenken für die getöteten Zivilisten deutscher Soldaten. Wir alle sind seit Jahren gegen Atomwaffen. Wir wollen, dass die US-amerikanischen Atomwaffen aus Deutschland, aus Europa abgezogen werden. Im Jahre 2010 haben alle Fraktionen des Deutschen Bundestages einen Antrag eingebracht. Die Linke wurde nicht berücksichtigt, wir sollten nicht mitmachen. Einen Antrag eingebracht zum Abzug der Atomwaffen aus Deutschland. Die Linke hat einen eigenen Antrag eingebracht, der inhaltlich weitestgehend identisch gewesen ist. Die Bundesregierung hat den Antrag zwar zur Kenntnis genommen, aber nicht umgesetzt. Man hat sich wiederum im Kotau gegenüber den US-Amerikanern geübt. Um künftig nicht mehr damit behelligt zu werden, hat man sich einen besonders perfiden Trick einfallen lassen. Und zwar 2012 in Chicago auf dem NATO-Gipfel. Man hat die Entscheidungsebene, dass die Bundesregierung darüber entscheidet, ob Atomwaffen in Deutschland gelagert sind oder nicht gelagert sind, abgegeben an die NATO-Ebene. Das heißt, die NATO muss jetzt im Konsens entscheiden, ob die in Deutschland stationierten Atomwaffen abgezogen werden oder nicht abgezogen werden. Natürlich entscheidet die NATO nicht für einen Abzug. Damit kann die Bundesregierung immer schön sagen, wir waschen unsere Hände in Unschuld. Wir würden ja gerne, aber in der NATO kriegen wir das nicht durch. Das heißt, wir haben souveränes Entscheidungsrecht abgegeben an die NATO mit Blick auf die Stationierung der Atomwaffen in Deutschland. Und das Zweite ist, was nicht minder problematisch ist, wenn eine neue Regierung rankommen würde, egal wie sie jetzt heißt, und sagen wollte, wir wollen unbedingt, dass die Atomwaffen abgezogen werden, kann sie das nicht entscheiden, weil diese Ebene an die NATO verlagert worden ist. Ich nenne das die Konstitutionalisierung der Herrschaftsverhältnisse gegen Unwägbarkeiten. Was eine Unwägbarkeit ist, hat ja Griechenland gezeigt unter der linken Regierung letzten Jahres. Und auch Griechenland hat man wieder unter Kontrolle bekommen. Syriza wurde mundtot gemacht. Und nun, ihr seht, wie es funktioniert. Durch Verträge, durch internationale Verträge, kann eine griechische Regierung nicht mehr souverän entscheiden, sondern jede Gesetzesvorlage muss in Brüssel abgestimmt werden, abgenickt werden, und dann kann es umgesetzt werden. Und das ist auch mit den Atomwaffen geschehen. Wir können nicht mehr darüber entscheiden. Selbst eine linke Regierung könnte es in Zukunft in dieser Form nicht mehr. Und das war so gewollt. Uns bleibt also nur noch, wenn wir die Atomwaffen loswerden wollen, der Austritt aus der NATO oder aus den militärischen Strukturen. Wohl, das finde ich gut. Wir haben aber auch noch weitere Konflikte. Ich möchte jetzt gar nicht auf den Syrien-Konflikt eingehen. Der NATO-Russland-Konflikt, der ja als Ukraine-Konflikt dargestellt wird. Dieser sogenannte Ukraine-Konflikt ist nach wie vor nicht gelöst, im Gegenteil. Die westliche politische und mediale Darstellung des Konflikts ist wie folgt. Russland überfällt die unschuldige Ukraine, raubt die Krim und besetzt die Ostukraine. Die NATO und die Europäische Union stehen geschockt und unschuldig daneben. Der Westen ist nicht die Konfliktpartei. Der Westen hat keine geopolitischen und geoökonomischen Interessen. Und der Westen selbst reduziert den Konflikt auf einen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Wir, der Westen, sind lediglich besorgt als Friedenswärter, was in Europa passiert. Daran gebunden sind dann eben an die Minsker Abkommen die Sanktionen gegen Russland, weil der Westen Russland zwingen muss, das unschuldige, die unschuldige Ukraine wieder friedlich leben lassen zu müssen. Wir wissen genau, dass das eine sehr verkürzte Darstellung ist. Die Europäische Union hat 2013 die Ukraine vor das Ultimatum gestellt, entweder EU-Assoziierung oder Russland. Und wer ein Staat, eine Gesellschaft, die multikulturell, multiethnisch ist, multikonfessionell, vor so eine Entscheidung stellt, Westeuropa oder Russland, wer so etwas macht, der muss ganz bewusst das Risiko eingehen, dass es zum Bürgerkrieg kommt. Und das ist genau passiert. Nach der Nichtunterzeichnung durch die Regierung Janukowitsch im November 2013 in Litauen des Assoziierungsvertrages, Nichtunterzeichnung, erinnere ich mich auch genau, wie im Heute-Journal abends um 21.45 Uhr Marietta Slomka das kommentierte. Janukowitsch hat den EU-Assoziierungsvertrag nicht unterzeichnet. Das ist eine Provokation für die EU. Und am nächsten Tag begann dann der sogenannte Euromaidan, die Proteste. Ich will gar nicht verhehlen, dass diese Maidan-Proteste in den Anfängen durchaus berechtigt waren gegen das überaus korrupte Janukowitsch-Regime. Aber schon nach wenigen Tagen wurden diese Proteste übernommen von den westorientierten Oligarchen, die wiederum ihre faschistischen Clans herangeholt haben, um einen Putsch herbeizuführen. Und das haben sie geschafft unter Jubel des Westens. In Kiew sind westliche Politiker auf die Maidan gegangen, haben das unterstützt. Steinmeier, McCain und andere. Man stelle sich vor, im September letzten Jahres die TTIP-Demo in Berlin. Man stelle sich vor, Außenminister Lavrov oder Putin wären dort aufgeschlagen und hätten dort Würstchen und Brot verteilt an Demonstranten. Was das für einen Aufschrei gegeben hätte. Aber wir haben das Recht, in andere Länder hinzugehen und dort die Proteste zu unterstützen. Das muss man sich mal vorstellen und vergegenwärtigen. Und als der Putsch stattgefunden hat, hat der Westen die Putschisten direkt anerkannt, ohne auch nur einen Augenblick zu warten. Im Verteidigungsausschuss waren von der Leyen und Steinmeier unabhängig voneinander im Mai gewesen. Ich habe sie beide mit dieser Frage Putsch konfrontiert. Sie haben überaus empfindlich darauf reagiert, auf den Begriff Putsch. Es war kein Putsch, sondern es war eine legale Machtübernahme. Das heißt, der Westen putscht nicht, unterstützt auch keine Putsch. Das war die Botschaft. Also der Begriff Putsch ist ein No-Go in der deutschen Sprachregelung, wenn es um die Ukraine geht. Kritische Stimmen in Deutschland gegen die Eskalationspolitik, gegen Russland, werden verhöhnt. Und man wird stigmatisiert als Putin-Versteher oder Verschwörungstheoretiker. Wir erleben eine beispiellose politische und publizistische Mobilisierung gegen Russland. An der NATO-Ostgrenze wird personell und materiell aufgerüstet. Unter Beteiligung Deutschlands. Ich sage, wir lassen uns davon nicht täuschen von dieser Propaganda. Macht uns Russland nicht zum Feind. Was wir brauchen, ist eine europäische Friedens- und Sicherheitsordnung, von Lissabon bis Vladivostok. Entweder mit Hilfe der Amerikaner oder ohne die Amerikaner. Abschließend, vom 10. bis 12. Juni, liebe Freunde und Freundinnen, möchte ich euch auffordern, nach Rammstein zu gehen. Dort gibt es wieder die Veranstaltung gegen Rammstein, die Airbase und gegen die Drohnenmorde. Kommt zahlreich hin, unterstützt uns. Wir müssen die Bundesregierung zwingen, Farbe zu bekennen, sich an das Recht zu halten und zu sagen, keine Drohnenmorde von Deutschland aus. Danke.